ARD.
Die Gomans sind alles Roma, die gehören zu den Roma, wurden schlicht und ergreifend in ihrem Heimatland verfolgt und sind deswegen nach Deutschland geflüchtet.
Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Name taucht insbesondere bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehr oft auf, die das Thema Betrug bearbeiten, und zwar in allen Facetten.
Ich verstehe mich selber nicht. Also wenn ich so höre, Enkeltricks und was weiß ich, die Polizei klingelt, soll ihren Schmuck abgeben. Und da denke ich, wie kann man so, ne? Und ich fall da rein.
Steinreinigung, Gartenservice oder der Ankauf von Gold und Pelzen. Mit scheinbaren Dienstleistungen wie diesen soll eine Großfamilie im großen Stil ihre Kundschaft abzocken. In ganz Deutschland gibt es unzufriedene und sich geprellt fühlende Kunden. Die Geschäfte lohnen sich offenbar. Die Familie soll Millionen besitzen. Und obwohl einige offiziell von sozialen Hilfen leben, haben sie Immobilien, Luxusautos und prahlen in den sozialen Medien mit einem luxuriösen Lebensstil. Um die polnischstämmige Roma-Familie Goman geht es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Von diesem Podcast gibt es alle zwei Wochen montags eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie uns gerade hören. Mit einem Abo werden Sie zuverlässig an Neuerscheinungen erinnert. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Mit mir im Studio ist diesmal Nadja Malak. Nadja hat lange zu dieser Familie recherchiert. Hallo Nadja, ich grüße dich.
Hallo Cecilia, schön, dass ich da sein kann.
Luxus durch Betrug, die Goman-Familie auf Beutezug im Osten, heißt dein Film, Nadja. Die Familie, über die wir hier sprechen, ist schon seit den 50er, 60er Jahren in Deutschland und die sind auch quasi schon seit Jahrzehnten Polizei bekannt. Warum gibt es jetzt diesen Film?
Den gibt es jetzt beim MDR, weil eben diese Familie mehr und mehr einfach bei uns im Sendegebiet auch aufgetaucht ist und immer wieder auftaucht. Sie arbeitet bundesweit, sie kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und hat jetzt aber wohl, sag ich mal, so ein bisschen auch die ostdeutschen Bundesländer für sich entdeckt und expandiert hierher.
Dieses Thema überhaupt, wie ist das in deinen Fokus gerückt, Nadja?
Das war eigentlich ein Zufall, wenn ich jetzt mal sehe, wie man zufällig auch auf ein Thema stoßen kann in der Recherche. Die Pressemeldungen der Polizei lese ich natürlich regelmäßig und da war unter anderem mal eine Pressemeldung vom Landeskriminalamt zu einer Razzia gegen eine Großfamilie und dann habe ich dort nachgefragt und letztlich durch meine guten Kontakte da rausgehört. Es wurde mir so ein bisschen unterschwellig Tipps gegeben, wo ich suchen muss. Und da stellte ich dann eben fest, hups, das sind ja die Gomans. Die kannte ich vorher schon, weil die wirklich bundesweit tätig sind. Teile dieser Familie, die jetzt nicht nur Gomans heißen, sondern auch ganz viele andere Namen haben. Und wir reden auch immer hier nur von dem kriminellen Teil der Familie. Das müssen wir auch mal sagen.
Das ist wichtig, ja.
Teile dieser Familie, die beschlossen haben, eher den kriminellen Weg zu gehen, sind zum Beispiel ganz groß im Geschäft mit dem Enkeltrick. Und dadurch ist mir der Name eben aufgefallen und dann bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen und dachte mir, warum Razzien in Chemnitz zur Familie Goman? Und habe dann entdeckt, dass offenbar diese Familie angefangen hat, Häuser zu kaufen. Und das war für mich dann der Rechercheansatz, zu gucken, stimmt das? Kaufen die wirklich Immobilien in Sachsen? Kaufen die wirklich Immobilien in Chemnitz? Und so begann diese ganze Recherche.
Was wird denen jetzt eigentlich konkret vorgeworfen von der Staatsanwaltschaft, Nadja? Also um welche Delikte geht es?
Bei den Betrugsvorwürfen, die jetzt konkret in Chemnitz der Familie, bei denen die Razzien durchgeführt worden sind, geht es darum, dass sie Gartenarbeiten, Steinreinigungen, Dienstleistungen angeboten haben, die schlecht oder gar nicht ausgeführt haben sollen. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft in der Pressemeldung geschrieben hat, dass sie 147 Geschädigte gefunden haben. Der Schaden soll sich insgesamt bei diesen 147 Geschädigten auf 1,4 Millionen Euro etwa belaufen. Das ist also der konkrete Vorwurf in dem Fall. Diese Großfamilie, die ja sehr viele Namen hat, Goman ist halt immer der Bekannte, der vorne dran steht, die haben sich wirklich auf Betrugsmaschen spezialisiert. Das ist aber eben nicht nur diese Gartenarbeiten, Steinreinigungen, das sind Pelzankäufe, Goldankäufe, Polsterreinigung, Teppichreinigungen. Das sind alles so diese Sachen, wo sie dann zum Beispiel eben auch schlechte Dienstleistungen abliefern oder einfach nur gucken wollen, haben die Leute Wertgegenstände zu Hause, die sie ihnen dann billig abschwatzen können.
Wie ist das Ganze denn organisiert? Wie muss man sich das vorstellen, Nadja?
Es ist wirklich so, das hat mir auch ein Ermittler gesagt, die machen ihren Job so ein bisschen nach Talent und das fördern sie dann auch und spezialisieren sich dann eben auf unterschiedliche Bereiche. Und dementsprechend sind die wirklich bundesweit unterwegs, sind aber nicht so organisiert, wie wir das vielleicht aus der organisierten Kriminalität kennen, dass es ganz hierarchisch ist und ganz eng, sondern da macht halt jeder so ein bisschen, jeder Zweig und jede Familie ihr eigenes Ding. Und dann passiert schon mal, dass man auch blöderweise im selben Gebiet wildert, dann gibt es ein bisschen Beef und dann klärt man das und dann zieht man wieder von dannen.
Du hast Leute getroffen, die sich betrogen fühlen von den Gomans, und zwar in Leipzig, die Familie R. Da ging es auch um diese sogenannte Steinreinigung.
Das hat mich so gewundert. Das war ein junges Rentner-Ehepaar, muss ich sagen. Also die waren jetzt wirklich nicht so alt und die waren auch total fit. Und sie guckt Crime-Sendungen und liebt alles, was zu Crime ist. Und die sind da richtig reingelegt worden, weil die einfach das richtig gut machen. Also die wurden angesprochen im Frühjahr, wollen sie nicht mehr ihre Steine reinigen lassen. Und da hatten sie halt wirklich ein Problem, weil die dolle dreckig sind, und haben sich dann darauf eingelassen.
Und wie das abgelaufen ist, das hat dir LKR erzählt.
Es hat 3 Stunden gedauert, da hat das wirklich alles schön mit dem Kärcher, mit seinem Hochdruckkärcher abgesprüht. Die Steine sind sauber geworden. Er hatte dann auch eine Mischung drauf gemacht, eine weiße Mischung. Er hat dann gesagt, das dauert 3 bis 4 Stunden, dann ist die weg und dann ist das versiegelt. Und dieser Split, was da in diesen Fugen ist, da war fest.
Naja, dann ist es aber nicht fest geworden, hat mir die LKR erzählt. Der hat dann gesagt, naja, das machen wir dann nochmal und das passiert schon mal. Und der hat die so bequatscht, dass sie dann ja so 2 Stellen auch den vorderen Teil haben machen lassen und insgesamt mehr als 3.500 Euro dann dafür bezahlt haben. Bar auf die Hand und mit einem Wisch als Quasi-Rechnung. Spätestens da hätten sie eigentlich schon mal hellhörig werden sollen, als es hieß, sie machen es nur gegen Barzahlung.
Du hast dir dann mit der Familie zusammen diese Unterlagen, diese eher rudimentären Unterlagen angeschaut und hast da auch bei einer Telefonnummer angerufen. Wie das abgelaufen ist, dieses Telefonat, das gönnen wir uns jetzt mal hier an dieser Stelle. Das spielen wir jetzt einfach mal ein.
Fugen versiegeln.
Mhm.
Geht nicht. Steine versiegeln, das geht. Fugen versiegeln geht nicht.
Aber warum sagen Sie denn, dass Sie die Fugen versiegeln?
Woher wollen Sie denn wissen, dass ich das gesagt habe? Warum tun Sie denn so erstaunt? Waren Sie dabei?
Naja, ganz ehrlich, glaube ich...
Sie sind nicht gut in Ihrer Arbeit, das kann ich Ihnen sagen. Also ich bin 100% schon mal besser in meiner als Sie in Ihrer, das steht schon mal fest. Weil Sie versuchen mir etwas in meinen Mund zu legen, was leider nicht so ist, das schaffen Sie bei mir nicht. Dafür bin ich leider ein paar Schritte zu weit. Versuchen Sie mir aber nicht etwas anzuheften, wovon Sie gar keine Ahnung haben, okay?
Sie verstehen schon, dass wenn eine Rechnung auf Ihre Firma, auf Ihre Adresse dort steht, Ihre Telefonnummer...
Meine Nummer anscheinend. Das verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein, warum da meine Nummer steht, aber es ist nun mal so.
Meinen Sie denn, dass die Menschen, die da waren, die Betrüger sind, die mit Ihrer Nummer gearbeitet haben?
Woher wollen Sie das denn wissen? Darf ich Sie fragen? Jetzt unterstellen Sie nämlich gerade was den Leuten. Woher wollen Sie denn wissen, dass das Lügner sind?
Ich habe Betrüger gesagt, nicht Lügner.
Dass sich der Sand innerhalb von 6 Monaten ausgespült hat. Vielleicht ist die Sie da gerade interviewen oder für die Sie sich da gerade einsetzen, nicht die Wahrheit hat oder verärgert ist, weil sie denkt, dass sie zu viel Geld bezahlt hat.
Sie finden 3.750 Euro in Ordnung.
Finden Sie das zu viel?
Ja.
Ja, finden Sie.
Ja, okay. Finde ich viel zu viel. Für 3 Stunden Kärchern finde ich das zu viel.
Erstens mal, es wird nicht gekärchert. Das ist Punkt Nummer 1. Und zweitens, selbst wenn es 3 Stunden wäre, angenommen mal, ich weiß nicht, wie lange die da gebraucht haben, ich war ja nicht dabei. Aber wir nehmen jetzt mal diese 3 Stunden. Ja? Wer sagt Ihnen, dass das zu viel ist? Das ist zwar ihre Ansicht, aber viel ist relativ. Das kann für sie viel sein, für den anderen aber nicht. Oder die zweite Sache ist, sie kennen sich doch mit der Arbeit gar nicht aus.
Das war krass. Ich habe gedacht, da muss man ganz schön auch was aushalten, weil der hat dich ja richtig persönlich auch angegriffen.
Ja, also ich habe das sportlich genommen. Also ich habe da mich eher amüsiert darüber, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die LKR, die war relativ angefasst. Sie musste sich auch immer mal wieder nebendran neben mir beruhigen. Das Telefonat ging ja viel, viel länger, als wir die Ausschnitte im Film gezeigt haben. Der hat ja ohne Ende geredet, dann hat er aufgelegt, dann hat er wieder angerufen. War nie um irgendeine Antwort verlegen, wurde dann aber auch immer schärfer im Ton, das stimmt. Und ich wollte den natürlich auch ein bisschen provozieren. Wir haben ihm dann auch provokante Fragen gestellt, weil das, was er einfach gesagt hat, war total hanebüchen. Das hört man ja schon irgendwie, der widerspricht sich ja selber. Und von daher ging das natürlich aus wie das Hornberger Schießen, weil sie sagen dann, sie haben da nichts falsch gemacht und LKR und ihr Mann haben sie angezeigt. Ich hoffe halt, dass, wenn man sich das anhört, dass man ein bisschen den Eindruck kriegt, wie die ticken und wie die arbeiten. Am Anfang waren die nämlich total freundlich. Ich habe ja noch mit dem zweiten telefoniert, der dann aber verboten hat, dass wir das senden. Das dürfen wir ja wirklich nur dann, wenn das Gegenüber auch einverstanden ist, dass wir das Gespräch aufnehmen.
Das heißt, du hast ihn gefragt, diesen Herren jetzt, den wir gehört haben?
Ich habe mich auch als Journalistin vorgestellt, noch klargemacht, das wird hier mitgehört und aufgezeichnet. Und damit war er einverstanden. Der zweite nicht. Der war aber erst am Telefon. Also was die ja gemacht haben, muss man einmal auch sagen, die haben alle Nummern der Familie R gesperrt. Die können die gar nicht mehr erreichen. Die gehen nicht ans Telefon, wenn du unterdrückt sendest. Und dann habe ich halt meine Nummer gegeben, war mir jetzt auch egal, es ist ja nichts Schlimmes, da meine Handynummer zu haben. Und dann ging es ja daran, dann war er erstmal unglaublich zuvorkommend und freundlich im Ton und sagte, ja, welche Kunden meinen Sie denn? Ich habe ja 600 Kunden, wo ich mir auch dachte, irgendwie okay, 600 Kunden hast du, sagst aber steuerlich, bist du Kleinstunternehmer. Das kann ja alles nicht sein. Und da merkst du schon, dass die lügen und betrügen einfach. Es ist böse, sowas zu sagen, so deutlich, aber spätestens dann sollten wir auch wirklich hellhörig werden, auch als Verbraucher.
Die Unterlagen, die Familie hatte, waren unvollständig und irgendwie auch so ein bisschen undurchsichtig. Es gab verschiedene Briefköpfe und so weiter. Jetzt ist ja die Frage, Nadja, woher kann man denn jetzt eigentlich wissen, dass da Familienmitglieder der Gomans dahinter stecken?
In dem Fall war es relativ einfach. Also die Steinreiniger selbst, die da waren, hießen anders, hatten einen anderen Nachnamen. Aber es gab dort unter anderem über die E-Mail-Adresse herausfindbar eine Internetseite und dort ein Impressum und dort stand ein Goman. Punkt. Das haben sie mir dann auch im Telefonat bestätigt, dass das ein enger Freund von ihnen ist. Von daher war mir das klar und ich weiß auch, dass da offenbar Ermittlungen laufen. Die kamen übrigens nicht aus Mitteldeutschland. Die kamen aus dem Koblenzer Raum und haben aber in Leipzig teilweise ihre Dienste angeboten.
Die Familie, die fühlt sich betrogen, aber die LKR versteht auch gar nicht so richtig, wie sie überhaupt darauf reinfallen konnte.
Ich verstehe mich selber nicht, was das betrifft. Also wenn ich auch so höre, Engeltricks und was weiß ich, die Polizei klingelt, soll ihren Schmuck abgeben. Und da denke ich, wie kann man so, ne? Und ich fall da rein.
Das werden sich ja viele Leute fragen, Nadja, die sowohl deinen Film sehen oder uns jetzt zuhören, weil man ja auch immer davon ausgeht, nee, mir passiert ja sowas nicht. Ich durchschaue das ja. Also wie schaffen die das denn, dass die Leute denen in dem Moment ja vertrauen und Bargeld in vierstelliger Höhe übergeben?
Das haben sich auch total viele Menschen in den Kommentaren gefragt. Wie kann es denn sein, dass die Familie sozusagen erst das Erste machen lässt? Dann ist es nicht richtig und dann lassen sie gleich nochmal was Zweites machen. Wie dumm kann man denn sein? Das fragt sich die LKR jetzt auch. Aber die schaffen es, die sind rhetorisch unglaublich gut. Und die können die Leute einwickeln, die sind unglaublich charmant, die quatschen denen das rein und dann kommt der Faktor Druck dazu. Ich kann nur noch heute, ich mache das nur noch heute. Ich muss jetzt los und hol nochmal Sachen, dann komme ich, dann mache ich das. Und so entsteht eine Drucksituation, in der man da reingequatscht wird, in der man dann solche Entscheidungen einfach trifft, die dumm sind im Nachgang. Und auch mit dem Nicht-Festgewordenen, der hat das so plausibel wohl erklärt und alles so plausibel gemacht, dass sie da überhaupt nicht in dem Moment drüber nachgedacht hat. Dann ist er halt nochmal einen Tag später oder zwei Tage später gekommen. Die sind unglaublich gut rhetorisch drauf und wickeln die Menschen ein.
Und es gibt ja auch noch laufend immer wieder Menschen, die sich zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale melden und sagen, ich habe das Gefühl, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen und ich habe da Geld bezahlt und nicht das bekommen, was mir eigentlich versprochen worden ist. Bevor wir noch über eine weitere Masche reden, Nadja, fragt man sich auch auf der anderen Seite, okay, es gibt viele Geschädigte, es gibt auch viele, die sich an die Polizei wenden. Ist denn der Staat machtlos? Sehen die Behörden da nur zu?
Der Staat ist nicht machtlos. Das Problem ist eher, es melden sich zu wenig Geschädigte. Also das ist ein Deliktsfeld. Da geht man davon aus, dass es eine extrem hohe Dunkelziffer ist und gerade mal 15% der Betrogenen sich überhaupt bei der Polizei melden. Weil es ihnen peinlich ist, weil, warum auch immer, weil sie denken, ja, der hat ja die Steine sauber gemacht, also hat er ja irgendwo eine Arbeit erbracht. Das ist eher das Problem der Polizei. Weil nur wenn sie genügend Fälle haben, wenn sie das nachweisen können, wenn sie von den Tätern wissen, wenn sie die identifizieren können und wenn sie ihnen Taten, mehrere Taten nachweisen können, große Schäden nachweisen können, desto größer, stärker und höher können sie dann später auch vor Gericht bestraft werden. Aber da muss einfach jeder Einzelne den Mut fassen und Anzeige erstatten.
Und es gab ja auch schon Verfahren, die standen ja auch vor Gericht und die sind auch schon verurteilt worden teilweise.
Die sind immer wieder verurteilt worden, kann man auch in ganz Deutschland sehen. Es gab ein Verfahren in Halle, da habe ich auch mit der leitenden Ermittlerin reden können. Da wurden die verurteilt, allerdings leider nur zu Bewährungsstrafen.
Und das waren dann wie viele standen da vor Gericht?
Da standen, soweit ich jetzt im Kopf habe, 3 vor Gericht. Und die haben auch eben diese Masche Gartenservice-Steinreinigung durchgezogen.
Also das war jetzt in Sachsen-Anhalt, aber bundesweit, wie ist da die Lage, Nadja?
Sie tauchen bundesweit auf. Also ich finde, ich habe sie in der Recherche wirklich bundesweit gefunden. Nordrhein-Westfalen hat sie sehr gut im Blick. Da gibt es immer wieder Verfahren. Es gibt auch bundesweit immer wieder Verfahren, ob in Baden-Württemberg, in Bayern, wie gesagt, in Sachsen-Anhalt. Immer wieder Verfahren gegen Einzelne, denen Betrug oder andere Delikte nachgewiesen werden können. Aber es sind einfach viel zu viele. Es ist einfach eine viel zu große Familie. Und ist der eine mal kurz vielleicht weg, springen 3 andere ein.
Nordrhein-Westfalen, wo sie sich ja auch ursprünglich angesiedelt haben, da könnte man, wenn man es jetzt salopp formuliert, sagen, da sind die schon im Prinzip Stammkunden bei der Polizei. Zumindest wenn man Oliver Huth zuhört vom Bund der Kriminalbeamten, den du zu dieser Familie befragt hast.
Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Name taucht insbesondere bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehr oft auf, die das Thema Betrug bearbeiten, und zwar in allen Facetten. Das können vielfältige Betrugsstraftaten sein, zum Nachteil älterer Menschen, von Schockanrufen angefangen. Das sind Tauschtricks, dass man versucht, Bargeld zu tauschen, größere Scheine, dann aber am Ende des Tages Papier übergibt und Bargeld entgegennimmt. Es werden Autos verkauft, die vielleicht Schäden haben. Also das Thema Betrug spielt durchgehend am roten Faden eine Rolle und viele Familienmitglieder von diesen kriminellen Strukturen sind wegen dieser einschlägigen Straftaten auch vorbestraft.
Nadja, der sagt, Betrug scheint da normal zu sein. Was ich ja interessant finde, wenn es um Betrug geht, in diesen Zeiten geht es ja ganz oft um sowas wie Cyberkriminalität, um Scams, um Online-Betrug und so weiter. Und die Gomans sind ausschließlich quasi offline, also analog tätig. Gibt es denn dafür eine Erklärung?
Schwierig. Wenn dann eher eine etwas bösere, die ich auch von der Ermittlerseite habe, dass sie nicht schlau genug sind, um in das Cybercrime einzusteigen. Da brauchst du natürlich wahnsinnig technische Kenntnisse. Und ganz ehrlich, es ist viel leichter, es offline zu machen, analog zu machen. Diese Sachen braucht jeder. Das sind vor allen Dingen ältere Menschen auf dem Land. Die wollen ihre Gärten schön haben zum Frühjahr. Und wenn jemand kommt mit einem guten, günstigen Angebot, dann machen die das halt. Das sind einfach Tätigkeiten, die gemacht werden und gebraucht werden. Und das nutzen die einfach auf.
Die sind natürlich nachgefragt. Jeder weiß, mittlerweile gibt es kaum noch Leute, die das machen. Und wahrscheinlich sind Menschen glücklich, wenn dann jemand vor der Tür steht.
Glücklich, freuen sich über den Zufall, weil es früher und es muss alles schick gemacht werden und fallen drauf rein, ja.
Wir hatten es eingangs schon gesagt, die sind seit den 50er, 60er Jahren in Deutschland, stammen ursprünglich aus Polen. Welchen Hintergrund haben die Gomans, Nadja?
Die Gomans sind alles Roma, wurden schlicht und ergreifend in ihrem Heimatland verfolgt und sind deswegen nach Deutschland geflüchtet und haben sich dann eben vor allen Dingen irgendwann in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich niedergelassen. Und wie gesagt, ganz wichtig, nicht jeder, der so heißt, ist kriminell, aber die kriminellen Teile sind dort verwurzelt und expandieren halt, wie gesagt, auch in den Osten.
Und was das auch mit diesen Strukturen in dieser Familie zu tun hat, das hat ja auch Oliver Huth erklärt vom Bund der Kriminalbeamten.
Wir haben ganz klar patriarchale Strukturen mit einem tradierten Wert- und Normsystem aus der Heimat. Dieses Wert- und Normsystem sagt zum Beispiel, dass man den Staat ablehnt, weil die Familien in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit dem Staat gemacht haben, tatsächlich auch politisch verfolgt worden sind und definitiv in den Heimatländern noch unterdrückt werden. Und deswegen haben sie kein Vertrauen zum Staat. Zudem haben die Familien, sind bildungsfern aufgewachsen, viele Familienmitglieder. Sie haben kein regelmäßiges Einkommen, sie leben oft von Sozialhilfe. Und leider sind viele Familienstrukturen auch kriminell. Das heißt, die Familienoberhäupter, die patriarchal führen, fordern Kriminalität auch ein. Das auch schon bei minderjährigen Kindern, gerade auch dann im heranwachsenden Alter. Und das Geld kommt der Familie am Ende des Tages zugute.
In deinem Film Luxus durch Betrug, die Gomann-Familie auf Beutezug im Osten, den kann man sehen in der ARD-Mediathek, aber auch in unserem MDR-Investigativ-Channel auf YouTube als Exactly. Da gibt es auch so kleine Videoausschnitte, Ausschnitte aus den sozialen Medien, die selbst auch gepostet haben, wo sie im Prinzip prahlen mit ihrem Lebensstil. Ja, wie muss man sich das vorstellen, Nadja?
Ich kann es fast gar nicht anders sagen. Es ist fast schon widerlich dekadent ist. Also die tragen nur Luxusklamotten, die sind in Luxusurlauben in Dubai und hast du nicht gesehen. Champagner, Austern, fette Uhren, posten hier, hab mir neue Uhr gekauft, die dicksten Autos, die man sich vorstellen kann. Damit prahlen sie sehr offen, prahlen auch damit teilweise. Es gibt einzelne Familienmitglieder, die ihren Facebook-Account zum Beispiel auch nicht privatisieren. Das ist für jeden zugänglich. Prahlen damit, wie sie die Leute reinlegen. Also es ist nicht wirklich schön anzuschauen. Und es lässt mir dann schon so ein bisschen Messer in der Tasche aufgehen, weil ich einfach weiß, die beziehen zum Großteil Bürgergeld oder die beziehen Bürgergeld, prahlen mit ihren Reichtümern und die haben sie mutmaßlich durch kriminelles Handeln erschafft, erworben.
Ihr habt im Film auch einen Videoausschnitt von der Razzia 2019 in Leverkusen in einer Villa der Gomans. Und da standen auch jede Menge richtig teure Autos rum. Also ich habe da mindestens 3 Porsches gesehen und einen Rolls-Royce. Die sind beschlagnahmt worden bei dieser Razzia. Das war 2019, da gab es noch kein Bürgergeld, sondern Hartz IV. Da hieß es auch in deinem Film, die gesamte Familie bezieht aber Hartz IV. Da stellt man sich schon auch Fragen. Das ist ja eigentlich so eine Art Sozialbetrug, oder?
Natürlich ist es Sozialbetrug. Die Familie stand auch zum Teil wegen Sozialbetrugs dann auch vor Gericht. Das muss man aber halt auch nachweisen. Und auch da sind sie sehr geschickt drinnen, schlicht und ergreifend. Aber da gelang es, da wurden auch welche verurteilt. Aber es passiert einfach viel, viel, viel zu wenig.
Wir wollen noch über eine zweite Masche reden. Nadja, da lohnt sich auf jeden Fall auch das Anschauen. Ich sag auch noch mal den Titel des Films, Luxus durch Betrug, die Gomann-Familie auf Beutezug im Osten. Vielleicht so als kleiner Appetithappen, Nadja, wenn man da einschaltet, was kann man da sehen?
Was wir gemacht haben, war dann, uns noch eine weitere Betrugsmasche anzuschauen, nämlich den Goldankauf. Und da ist ja eh die Frage, wo ist da überhaupt der Betrug? Also die eröffnen Pop-up-Stores, würde man neudeutsch sagen. Sie eröffnen Läden irgendwo, inserieren oder werben mit Flyer, dass man dort hinkommen kann und sein Gold schätzen kann. Man kann dort seine Pelze verkaufen, Silber, Uhren, all diese Sachen kaufen sie dort an. Diese Läden gibt es dort dann immer eine Weile, 1-2 Monate maximal, dann sind die wieder weg. Und die Frage ist halt, wo ist da genau der Betrug? Und ich glaube auch, dass da die Anzeigenrate bei den Leuten noch viel geringer ist, weil die gar nicht merken, dass sie da über den Tisch gezogen werden zum Teil. Weil sie kriegen ja was dafür. Und wir wollten halt wissen, ist es Betrug? Wie gehen die da vor? Und es sind mit versteckter Kamera da reingegangen und haben uns 2 solcher Läden genauer angeguckt und hatten dazu ein Schmuckstück, eine Golduhr, die aus reinem Gold war, wo wir einen ganz objektiven Preis einfach festlegen konnten, gemeinsam mit einem Experten, der die Uhr für uns begutachtet hat, der nur sicher auf den Goldwert der Uhr, wenn man diese Uhr nimmt und einschmilzt, bezogen hat, also jetzt nicht noch die Marke, die Ausführung dazu nimmt, sondern nur der reine Goldwert, der lag ungefähr beim Tagespreis von 5.000 Euro. Da schwankt natürlich immer so ein bisschen. Das war 18 Karat Gold. Und er sagte uns ganz klar, alles unter 4.000 Euro, so viel würde in etwa ein seriöser Goldankäufer dafür zahlen, weil der hat natürlich auch noch Ausgaben und will natürlich auch ein bisschen Gewinn damit machen. Alles unter 4.000 Euro ist eindeutig zu wenig. Und wir wollten dann wissen, wie diese Goldankäufer da einfach umgehen mit einem. Und das war sehr spannend zu erleben, sehr aufregend. Der eine war unglaublich charmant, gut gekleidet, höflich, zuvorkommend, hat uns aber über den Tisch gezogen und wollte uns für noch ein zweites Teil, das gar nichts wert war, zusammen wollte er uns 1600 Euro bieten. Und als wir gesagt haben, wir überlegen uns das, hat er dann erstmal gleich das Geld auf den Tisch gepackt. Ich kann Ihnen das sofort aushändigen. Da entsteht auch wieder Druck bei dem Verkäufer. Nehme ich jetzt die 1600 Euro? 1600 Euro ist viel Geld, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, wie viel die eigentlich wirklich wert ist.
Oder nehme ich die wieder mit nach Hause, lege sie in die Schublade und habe gar nichts.
Genau. Und die zweiten, die waren richtig dreist. Die haben angefangen zu erzählen, die Uhr sei gar nicht Gold und die Uhr sei überhaupt nichts wert. Und die waren richtig übel. Es waren zwei und die waren so chaotisch. Ich kann auch gar nicht sagen, ob die so schlecht waren, also wirklich es schlecht gemacht haben, den Betrug, oder ob das ihre Masche war, uns durch dieses Chaos total aus der Fassung zu bringen. Aber auch das ist spannend zu sehen, damit man mal versteht, wie die arbeiten. Und auch da war das Angebot, glaube ich, bei 1300 Euro einfach viel, viel, viel zu wenig. Zusammen für eine zweite Uhr 1500 Euro. Das ist viel zu wenig, was die da bieten. Die wissen sehr genau, was das wert ist. Es war bei dieser Uhr mit einem Blick erkennbar, weil natürlich auf der Rückseite der Stempel war 18 Karat Gold.
Du bist ja da mit einem Kameramann gewesen, ihr wart zu zweit. Hast du die Situation als bedrohlich empfunden?
Bei den zweiten ja. Also bei den zweiten habe ich mich auch selber total unwohl gefühlt. Das wird auch, glaube ich, in diesem Filmausschnitt, der einfach viel zu kurz ist, gar nicht so deutlich. Die gingen dann immer wieder raus, rein, die standen dann beide, wir saßen aber. Der eine stand grundsätzlich, es gab nebenan noch einen Raum, da waren 180 Kilo Mann drin gesessen. Das, was die gesagt haben, war einfach so irre. Und wir waren noch kurz vorm Auffliegen und sind dann auch wirklich Hals über Kopf dann da auch raus.
Hast du denn dann danach nochmal nachgefragt bei diesen Verkäufern oder bei dieser Familie?
Ziel war nicht bei uns jetzt in diesem Dreh, dann mit offener Kamera reinzugehen und die vorzuführen. Und das wollten wir bewusst nicht machen, weil auch das natürlich rechtlich problematisch ist. Wir können sie so und so nicht zeigen, wenn sie das nicht wollen. Wir müssten in ein Ladengeschäft reingehen. Wir würden da mit Hausfriedensbruch begehen. Und das haben wir natürlich alles erstmal unterlassen. Sondern ich habe die dann im Nachgang nochmal angerufen. Die geben mir dankenswerterweise auch in den Flyer Nummern an. Und diese Nummern sind meistens aktiv. Teilweise sind es dann auch dieselben Nummern, die sie schon in anderen Orten verwendet haben, wo ich die Flyer auch gefunden habe. Und dort habe ich angerufen und die haben natürlich massiv zurückgewiesen, gesagt, nein, wir betrügen nicht und das war alles rechtens und das machen wir nicht. Sie haben ja auch, muss man auch sagen, rechtlich, sie haben uns nicht betrogen, weil wir natürlich auf den Kauf auch nicht eingegangen sind. Von daher weisen die das natürlich von sich, dass sie unseriös arbeiten.
Zum Schluss, Nadja, vielleicht nochmal, also kleinen Serviceteil, du bist ja auch bei der Verbraucherschutzzentrale gewesen. Gibt es denn so Tipps, die wir den Hörerinnen und Hörern jetzt auch mitgeben können, wenn sie ein goldenes Schmuckstück noch liegen haben, was sie nicht mehr nutzen und sagen, ach, das könnte ich auch verkaufen oder eine Uhr oder wenn da jemand an der Tür klingelt und sagt, ich könnte mich da auch mal kurzfristig um ihren Garten kümmern. Also wo sind so Red Flags? Also worauf muss man dringend aufpassen?
Lass uns doch mal schnell beim Goldankauf erst bleiben. Beim Goldankauf ist es so, wenn ich Gold verkaufen will, kann man sich wirklich leicht schlau machen, was ist es in etwa wert. Man soll sich das Goldstück angucken, es gibt dort immer einen Stempel drinnen, da steht dann etwa 333 oder 750, 750 ist 18 Karat Gold, 999 wäre das höchste, das ist reines Gold. Also gucken, was für einen Wert hat dieses Gold oder was ist das für ein Gold? Und dann kann man es wiegen auf einer Haushaltswaage und vielleicht 3 Gramm oder 4 Gramm. Hat 18 Karat Gold und dann gucke ich nach dem täglichen Goldpreis, sind vielleicht 80, 85, 90 Euro im Moment, der Goldpreis ist ja sehr hoch. Und dann kann ich mir schon mal ausrechnen, etwa was der Ring wert wäre an reinem Goldpreis. Was da natürlich darüber hinaus ist die Machart, die Steine, die da eingearbeitet sind. Da am besten, wenn man sowas hat, zu einem guten Juwelier gehen und dort nachfragen, was ist es das wert? Auch wenn die nicht ankaufen, glaube ich, ein seriöser und ein guter Juwelier hilft da trotzdem weiter. Dann hat man einen Maßstab, bisschen was abziehen, man muss, der andere will ja auch Gewinne machen, dann hat man aber einfach auch eine Summe, mit der man da reingehen kann und dann kann man einfach nicht so über den Tisch gezogen werden. So viel zum Goldankauf. Wenn jemand vor der Tür steht und irgendwelche Arbeiten erledigen will, Steine reinigen, Gartenarbeiten, wie immer, nie Barzahlung. Das ist das Allerwesentlichste. Wenn es heißt Barzahlung, Finger weg davon. Das ist das Einzige, was man dazu eigentlich sagen kann, weil diese Betrüger wollen immer nur Bargeld. Logischerweise, wer auf dem Konto wird, da könnte man das ja nachvollziehen. Also Finger weg, wenn es nur Barzahlung gibt. Und dann ist eigentlich die Chance, dass man betrogen wird, gen Null.
Vielen, vielen Dank, Nadja Malak, für die Recherche und für das Gespräch.
Danke dir.
Und ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von MDR Investigativ hinter der Recherche. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage erscheinen. In der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Wir freuen uns außerdem sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Kommentare sind zum Beispiel möglich auf Spotify, bei den Apple Podcasts oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.